Heute zu Gast die Epigenetik-Experten Timo Janisch und Manuel Burzeler. Timo und Manuel kommen aus München und haben sich schon sehr, sehr früh mit den ja relevanten Dingen der Genetik beschäftigt. Sie erklären mir den Placebo-Effekt. Sie erklären mir, wie das Epigenom funktioniert. Wie sehr unsere Umwelt uns dahingehend beeinflusst hat, dass der Körper zum Beispiel gar keine eigene Produktion von diversen Stoffen mehr hat oder nur noch eine sehr geringe Produktion von diversen Stoffen. Wie wir diese auffüllen können, wie wir uns ernähren können, wie man Krankheiten heilt, warum in Urvölkern onkologische Erkrankungen gar nicht erst entstehen. All das erzählen mir Timo und Manuel im heutigen Podcast. Für mich ist es fast schon der krönende Abschluss dieser Reihe. Ich habe mich schon lange mit Epigenetik beschäftigt, habe da viel gelesen. Mir wurde die Epigenetik immer so erzählt, die ganzen DNAs, die ganzen Genome, die man in dem Körper hat, das sind ja 22 Millionen. Wenn man schaut, wie die eigentlich gesteuert werden, dann ist da jemand, der vor denen steht und die steuert, wie so ein Dirigent vor seinem Orchester. So habe ich mir das immer gemerkt. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber das hat mir so eine kleine Brücke gebaut. Und so bin ich auch in das Thema rangegangen. Wenn wir sozusagen darüber sprechen, dann sprechen wir darüber, was beeinflusst eigentlich die anderen Gene? Was wird eigentlich ausgeschüttet, wenn ein Placebo oder wussten Sie, dass es einen Nocebo-Effekt gibt? Das heißt, ich esse einen Snickers-Riegel und denke, oh, der ist sehr schlecht, das ist nicht gut für mich. Und dann wird nochmal alles Mögliche ausgeschüttet, dass es dann auch wirklich das schlecht macht. Also es gibt so viele interessante Sachen, die klären wir heute mal auf. Es ist ungefähr eine Stunde geworden. Ja, ich freue mich auf meine beiden tollen Gäste und ab ins Interview und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 7 Level Up – Tellerrand Wissen für Zahnmedizinerinnen. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner dieser Staffel ist die BFS. Ja, liebe Leute, lieber Timo, lieber Manuel, ich freue mich wahnsinnig, dass das heute geklappt hat, dass wir hier uns in diesem Podcast zusammenfinden.
Ja, danke für die Einladung, lieber Christian.
Vielen Dank, ja, freut mich riesig.
Ja, spitze. Ja, erzählt doch einfach mal, wer seid ihr, wo kommt ihr her?
Ja, mein Name ist Manuel Burzler. Ich bin ursprünglich eigentlich Arzt. Wir haben eine Gemeinschaftspraxis für funktionelle Medizin, Mitochondrienmedizin und Epigenetik. Das hört sich so ein bisschen speziell an, aber wir haben vor allem Patienten, wo die klassische Medizin nicht mehr so weiterkommt und gucken hier tiefer nach den Ursachen der Erkrankung, hoffen hier sozusagen den Menschen wieder zur vollen Gesundheit zu helfen. Ja. Und zusätzlich haben wir eine Firma, Healversity, die Menschen ausbildet, Ärzte, Heilpraktiker, den interessierten Laien, Gesundheitsmenschen oder auch Gesundheitscoach in dem Feld der Epigenetik und welche Einflussfaktoren wir auf unsere komplette Gesundheit haben.
Okay, ja, cool.
Ja, stell mich auch noch vor, ich bin Timo Janisch. Mein Gebiet auch bei Healversity ist stark der Bereich der Psychoepigenetik, das heißt, wie wirkt Geist, die Gefühlswelt auf unsere Genregulierung. Hat den Grund, dass ich früh begonnen habe, mich mit dem Thema der Traumaarbeit, Körperarbeit, Gefühlsarbeit auseinanderzusetzen. Natürlich an meinem eigenen Beispiel. Also ich habe das selbst durchlaufen, diese Arbeit, mache es immer noch regelmäßig und habe dann einfach gemerkt, okay, wir haben einen riesen Einfluss auch mit unserem Geist und unserer Gefühlswelt auf unseren Körper und unser gesamtes Körpersystem. Und die Epigenetik konnte erklären, wie das im Körper funktioniert und wie wirklich ein Gedanke Einfluss nehmen kann bis auf die Regulierung unserer Gene. Ja, das hat dazu geführt, dass wir begonnen haben, Manuel und ich kennen uns schon sehr lange. Wir kennen uns seit wir 12 Jahre alt sind, wir sind zusammen aufgewachsen. Manuel eben auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich der funktionellen Medizin. Ich eben auch stark im Bereich der Traumaarbeit, Gefühlsarbeit. Und wir dann einfach gesagt haben, wir wollen diese Erfahrung der ganzheitlichen Heilung, wir müssen wirklich alles zusammenbekommen und in Kombination mit der Epigenetik, die uns aufzeigt, in welchen Einflussbereichen wir im Leben wirklich ganzheitlich auch so unsere Selbstheilungskräfte aktivieren können, dass wir das eben in die Gesellschaft bringen wollen, dieses Wissen durch die Ausbildung, die wir dann auch gestartet haben vor 2,5 Jahren.
Also ich habe recherchiert, ich habe niemanden gefunden, der so etwas in der Art macht, wie ihr es macht, das Thema Epigenetik. berührt mich, seitdem ich das Buch von Professor David Sinclair, also der Longevity-Professor der Harvard Medical School, durchgelesen habe. Und seitdem beschäftige ich mich mit der Epigenetik und was das eigentlich bedeutet und so weiter. Da müssen wir gleich nochmal hinkommen. Aber kurze Frage, wo wohnt ihr eigentlich oder wo ist euer Standort, von dem ihr aus operiert?
Ja, wir sitzen in München. Unsere Firma sitzt in München, unsere Praxis sitzt in München. Wir sind viel online unterwegs, das heißt, unsere ganze Ausbildung läuft aber auch online. Wir sind aber die letzten Monate auch relativ viel auf Vorträgen auch unterwegs mittlerweile. Wir kommen gerade gestern aus Basel. Wir waren mit Greg Braden, Bruce Lipton und Alberto Villoldo auf der Bühne. Der war richtig crazy, war richtig toll. Wir haben ein ganzes Wochenende mit den dreien verbracht, beziehungsweise Greg Braden war online dabei. War toll, die beiden auch mal persönlich kennenzulernen, weil Bruce Lipton gilt ja einer als der Begründer der Epigenetik und war ein großes Vorbild und auch ein Mentor für uns. Und jetzt mit ihm auf der Bühne zu stehen und sozusagen zwei Generationen hier zu haben und so einen kleinen Ritterschlag von ihm auch zu bekommen, war eine tolle Erfahrung.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich meine, da hat sich ja die Arbeit bis dahin wirklich gelohnt. Da gehen wir auch nochmal drauf ein. Erstmal erklärt mir doch mal, was ist eigentlich die Epigenetik? Was ist das Epigenom? Was passiert da eigentlich?
Also wir haben lange geglaubt, dass wir unseren geerbten Genen ausgeliefert sind. Das heißt, wir kennen das aus dem Biologieunterricht. Wir haben unsere Gene und die haben wir von unseren Eltern geerbt. Und im Biologieunterricht haben wir gelernt, dass wir die nicht beeinflussen können. Und das stimmt auch, wir haben unsere Gene geerbt, aber wie diese Gene abgelesen werden, das heißt, wie sind sie angeschaltet, sind sie ausgeschaltet, welche Gene benutzen wir gerade, genau das ist beeinflussbar. Und 2001 war es soweit, dass wir das komplette menschliche Genom entschlüsselt haben. Mehrere Nationen haben sich da zusammengetan. Das war das Human-Genom-Projekt. Und damals hat auch der Bill Clinton gesagt, öffentlich, das ist die größte Errungenschaft, die wir haben. Es gibt nichts Besseres. Wir können jetzt Krebs heilen wahrscheinlich. Wir können jetzt alle Emotionen erklären. Wir können alles erklären, wenn wir das komplette menschliche Genom entschlüsselt haben. Ja, ein bisschen Ernüchterung. Wir haben ungefähr so 22.000 Gene, ein bisschen mehr, mal weniger. Also jeder Mensch hat gleich viele, aber es sind die Zahl variiert in der Wissenschaft so immer ein bisschen jetzt aktuell. Und wir haben so viele Gene wie ein Fadenwurm. Und ich würde mal sagen, wir sind ein bisschen komplexer wie ein Fadenwurm. Und hier muss es einen Mechanismus geben, der beschreibt, wie unsere Gene abgelesen werden. Und das ist die Epigenetik, das ist unser Epigenom. Das heißt, diese Aktivität, wie jedes Gen abgelesen wird für uns, das bestimmt ein Proteinkomplex um die Gene herum, der dafür sorgt, der total variabel ist, der von außen beeinflussbar ist, der von innen beeinflussbar ist, der von der Umwelt von außen beeinflussbar ist. Und dieses Epigenom, das können wir unterstützen, können wir für uns nutzen, dieses Wissen, damit wir am Ende ja gesund bleiben, gesund werden und auch lange vor allem lange gesund bleiben.
Ich habe das in dem Buch gelesen, der Sinclair hat das immer beschrieben. Das war zumindest bildlich so, dass ich mir das ein bisschen merken konnte. Bitte korrigiert mich, wenn das Bild nicht ganz sauber ist. Das ist wie so in einem Konzert, der Dirigent ist, der sozusagen den Takt vorgibt. Und da spielen die Violinen, da spielen die Geigen, da spielen die Trompeten und so weiter, spielen dann sozusagen alle nach diesem Dirigenten. Und der Dirigent ist das Epigenom. Kann man dieses Bild benutzen oder ist es nicht sauber in eurem Sinne?
Oh, ich finde, das ist symbolisch ein schönes Bild für die Epigenetik. Es gibt auch noch ein zweites Bild, was wir da häufig anführen. Und zwar, wenn wir sitzen ja jetzt gerade auch vor einem PC. Wenn du dir so deinen PC anschaust, dann hat der PC eine Hardware. Das heißt, da ist eine Festplatte drin, da ist ein Motherboard drin, da ist Arbeitsspeicher drin. Der Bauplan sozusagen ist sozusagen im PC. Der Bauplan kann auch in unserem Beispiel als Genetik dargestellt werden im körperlichen System. Also die Genetik ist der Bauplan sozusagen für unseren Körper. Jetzt funktioniert aber kein Computer ohne Software. Das heißt, die Software entscheidet, wie wird der Arbeitsspeicher verwendet, wie wird das Motherboard verwendet, wo wird gespeichert und so weiter. Und die Software ist in unserem Beispiel die Epigenetik, die die Macht hat, zu beeinflussen, wie der Bauplan am Ende umgesetzt wird. Genau, das heißt im Prinzip, und dadurch, dass der Bauplan beim Computer ist festgelegt, der kann nicht verändert werden, also du kannst nicht hier irgendwie, sag ich mal, den Arbeitsspeicher zerteilen oder irgendwas. Und die Software ist im Gleichen praktisch ist sehr flexibel, ja. Du kannst sozusagen die Software auf verschiedene Arten und Weisen verwenden und hast somit Einfluss sozusagen auf die Regulierung. Und das ist das, was die Epigenetik eben oder wie die Epigenetik uns auch zu Schöpfer macht. Ja, wir haben Einfluss auf die Epigenetik über unseren Lebensstil und somit auf die Regulierung unserer Gene und wie dann wiederum Gene in Proteine übersetzt werden.
Das heißt, okay, ich habe sozusagen den Bauplan, ich habe das Benutzerhandbuch. Ich finde das Bild eigentlich sehr gut, was du gesagt hattest, dass wir so viele Gene haben wie ein Fadenwurm und wir sind ja doch ein bisschen anders und können auch ein bisschen was anderes. Wenn ich das jetzt weiterdenke, was ist das Ziel, was ihr eigentlich für euch und für euer Leben euch vorgenommen habt? Ihr habt gesagt, das Epigenom, die Epigenetik, die müssen wir viel, viel präsenter machen. Ihr macht ja auch sehr, sehr viel Ausbildung, kommen wir später nochmal drauf, auf die Healversity. Aber was ist eigentlich euer Ziel? Und dann möchte ich so ein bisschen dahin sprechen, dass wir mal so ein bisschen ergründen, was können wir überhaupt beeinflussen? Kriege ich das nicht alles von Mutti und Vati und ist es eh da? Und oder kann ich da noch was machen und so weiter? Also erstmal fangen wir mal an mit eurem Ziel.
Vielleicht ein bisschen ausgeholt. Wir beide haben mit 17 Jahren Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Wir waren damals mit unserem Leben so ein bisschen unzufrieden. Jeder hatte so seine Themen. Und wir sind da so reingerutscht in so eine Jahresgruppe. Wir haben schon angefangen, wirklich tief in unser Inneres reinzuschauen. Und haben während dieser Zeit ganz, ganz viel gelernt über uns selbst, aber auch über unsere Gesundheit. Und haben gesehen, wie Emotionen, Gefühle und Gedankenstrukturen tiefen Einfluss auf unser komplettes körperliches Befinden hatten. Und dann, ich persönlich habe da Medizin studiert und wollte das Ganze so ein bisschen auch auf dieser körperlichen Ebene kennenlernen. Meine beiden Eltern sind Heilpraktiker. Ich bin auch schon mit einem ganz anderen Mindset eigentlich ins Leben gestartet, sozusagen, was Gesundheit eigentlich auch bedeutet. Und dann ist bei uns so die Vision entstanden, sehr, sehr schnell, wo wir gesehen haben, wie diese Zusammenhänge eigentlich bestehen in der emotionalen Welt mit dem Körper, dass wir genau das nach außen tragen wollen. Also wie hängt das Ganze ganzheitlich eigentlich miteinander zusammen? Natürlich, und dann über unsere ganzen weiteren Ausbildungen und unsere ganzen Mentoren über die letzten Jahre haben wir dann auch gesehen, okay, wow, das Ganze hat nicht nur mit Emotionen zu tun, sondern wir haben ganz andere Einflussfaktoren auch noch. Boah, scheiße. Keiner kennt sie, keiner weiß sie, die ganze Bevölkerung da draußen, ganze Gesellschaft da draußen lebt immer wieder ihren gleichen Stiefel und wir wollen einfach dieses Wissen nach außen tragen und hier einen Impact schaffen, dass wir sagen, okay, wir kämpfen nicht gegen irgendwie alte Strukturen, sondern wir bieten etwas Neues an, wo die Menschen einfach Informationen bekommen, wie sie gesund bleiben können, wie sie gesund werden können, auf unterschiedlichsten Ebenen und hier Verantwortung für sich selbst übernehmen und nicht einfach zum Arzt rennen und sagen, hier, ich bin krank, bitte hilf mir, oder hier, ich möchte gesund bleiben, bitte hilf mir, sondern wirklich das eigene Wissen, ein eigenes Wissen bekommen, eine eigene Intelligenz, wie man gesund bleiben kann. Ja, wie gesagt, eine Bewegung zu schaffen, zu zeigen, hier, das kannst du tun. Und was mich sehr, sehr bewegt hat, die letzten Jahrzehnte, auch bei meinen Eltern, dieser Kampf zwischen unterschiedlichen Disziplinen, dieser Kampf und zwischen Heilpraktikern, Arzt und, also wirklich, und hier auch einen Frieden zu schaffen und zu sagen, Mensch, wir sind hier alle gemeinsam auf dieser Erde und lasst uns gemeinsam was Tolles schaffen, damit wir gemeinsam ein tolles, dieses Leben auf dieser Erde genießen können, weil das ist ja was Wunderschönes zu verstehen, wow, ich lebe hier auf dieser Erde, die wundervoll ist, aber wir haben verlernt, wie. Und wir haben verlernt, dass wir gesund hier auf dieser Erde leben. Für uns persönlich. Das ist eine der großen Visionen, hier eine große Beteiligung zu spielen. Weiß nicht, ob du noch was sagen willst, Timo, dazu?
Ja, zwei Sachen würde ich auch gerne noch ergänzen dazu. Du hast ja auch gefragt, warum Epigenetik? Dieser genetische Determinismus, den wir über Jahrhunderte sehr verankert haben, hat auch dazu geführt, dass wir in praktisch eine Opferhaltung eingetreten sind und gesagt sind, ja, wir sind ja unseren Genen ausgeliefert. Habe ich von meiner Mutter, habe ich von meinem Vater geerbt, kann ich sowieso nicht verändern. Das hat erstmal dazu geführt, dass wir uns erstmal wirklich klein gemacht haben, ja, und dass wir uns wirklich die Power über unser Leben weggegeben haben, aus unsere Hände. Ja, das ist ja auch das, was immer noch viel erlebt wird. Das ist ein Grund. Die Epigenetik gibt uns dieses Schöpfertum, ja, diese Kompetenz zur Selbstheilung wieder zurück in unsere Hände. Und das ist eben auch der Punkt, es geht darum, wirklich die Ursache zu verändern. Und die Ursache liegt immer im Lebensstil, ja, anstatt nur Symptome zu bekämpfen. Ein Beispiel dazu, wenn wir ständig gestresst sind, Immunsystemgene nicht mehr richtig funktionieren dadurch, ja, und dann vielleicht eine Immunreaktion kommt. Was geben wir dann? Wir geben Cortison, noch mehr Stresshormone, ja, damit kurz die Symptome unterdrückt werden, aber die Ursache wird nicht genommen. Und hier wirklich die Epigenetik zeigt uns hier eben gezielt auf, wie wir über verschiedene Lebensbereiche wirklich Einfluss nehmen können, dass unsere Selbstheilungskraft wieder aktiv ist. Und das ist auch ein Grund, warum die Epigenetik uns so begeistert hat und warum wir dieses Wissen auch die Erfahrung vor allem rausbringen wollen. Ja.
Ja, Timo, dann würde ich da gleich mal eine Frage anstellen. Und zwar, man sagt ja so schön, ich habe da meine Augen von Vater und die Haare von Mutti und die Größe von Opa und Oma. Das heißt, es ist ja sehr stark in uns und mit uns verankert, dass wir da nach Ähnlichkeiten suchen, Babyfotos miteinander vergleichen. Und das geht ja nicht nur auf das Äußerliche, sondern wenn es bei einer onkologischen Erkrankung bei dem Vater oder bei der Mutter gegeben hat, dann ist man ja schon in besonderer Weise angefixt auf diese onkologische Erkrankung, da eigentlich frühzeitig zu screenen und zu schauen, ob man nicht selber, ich nenne es mal Erbgut, in sich trägt und ebenfalls diese onkologische Erkrankung hat. Und es wird ja auch gefragt, gab es einen Fall von XYZ in ihrer Verwandtschaft, in dieser Familie und so weiter und so fort. Das heißt, irgendein Bezug muss es ja geben. Wie groß dieser Bezug ist oder dieser Einfluss, das ist mir ganz klar. Hast du da irgendwie so eine Annäherung für uns, dass man sagen kann, okay, so und so viel Prozent sind Veranlagung, sind die generelle Genetik, dagegen kann ich gar nichts machen, alles andere ist Konsum, angelernt, antrainiert und so weiter und so fort. Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubenden Locations oder online, von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten Ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen, bequem von zu Hause aus. Sichern Sie sich bei einer Anmeldung bis zum 31.12.2022 30% Einführungsrabatt auf die Teilnehmergebühr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online.
Was ja total interessant ist, schauen wir in die Naturvölker zurück. Dort sieht man, die haben keine chronischen Erkrankungen, die haben keine westlichen Erkrankungen, die haben auch keinen Krebs. Und es gibt auch kein Krebsgen. Es gibt es nicht. Sondern es gibt sozusagen erhöhte Wahrscheinlichkeiten, dass ich eventuell an einem Krebs erkranke aufgrund eines Gen Mutismus zum Beispiel oder eine Mutation. Aber nehmen wir mal an, es gibt ein ganz, ganz berühmtes Gen, das BRCA1-Gen. Wenn man das hat, hat man ungefähr der Wahrscheinlichkeit von 50-75% an Brustkrebs zum Beispiel zu erkranken, laut der klassischen Medizin.
Also Entschuldigung, eine kurze Zwischenfrage. Also könnte ich euch meine DNA-Analyse schicken und ihr könntet da sozusagen Suche oder Sätze, also so eine Suche drüber machen, ob man dieses Gen hat?
Rein theoretisch wäre das möglich, definitiv, ja. Wir empfehlen es tatsächlich nicht, weil die Emotionen und auch die Gedanken und so weiter eine große Rolle spielen. Und ja, hat jemand so ein Gen, sieht man von der Wahrscheinlichkeit, dass nur ungefähr 50% dieser Menschen überhaupt eine Krebserkrankung entwickeln. Und jetzt ist die Frage, warum entwickeln denn genau die nur 50% davon eine Krebserkrankung? Und in den Naturvölkern gibt es eigentlich zum Beispiel überhaupt gar keine Krebserkrankungen. Warum nicht? Das liegt an den Einflussfaktoren von außen. Und das ist ganz, ganz klar schon mittlerweile bewiesen. Ja? Das heißt, optimieren wir die äußeren Faktoren so gut wie es geht, ohne Stress, innerlichen Stress, nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung zu erleiden, wenn man so ein Gen hat, definitiv ab. Und außerdem ist es so, dass nur ungefähr 1% der Erkrankungen auf dieser Erde genetisch bedingt sind. 1%, 99% der anderen Erkrankungen können wir tatsächlich absolut beeinflussen.
Das sind ja krasse Zahlen. Das ist ja ein krasser Wasserfallunterschied zu dem, was man sich so eigentlich über sein Leben lang meint, erlernt zu haben. Ich hatte immer die Zahl im Kopf, korrigiert mich bitte, dass epigenetisch, dass es so eine Beeinflussung von 20% gäbe und 80% ist dann antrainiert. Aber dann ist die Zahl ja sogar nochmal deutlich zu reduzieren.
Wir haben sozusagen 1% Erkrankungen, die genetisch bedingt sind und 99% können wir sozusagen mit beeinflussen der Epigenetik. Und die Zahl, die du gerade genannt hast sozusagen, diese 2080 oder andere Zahlen 2575 sind auch immer wieder in der Wissenschaft zu sehen. Da sagt man, okay, 20% haben genetischen Einfluss. Aber dass die Leute wirklich richtig erkranken an einer genetischen Erkrankung, ganz schwer, wo man wirklich nichts mehr machen kann, sind nur 1%.
Gehen wir mal auf die Naturvölker. Wahnsinnig spannend. Wenn die keine Krebserkrankung haben, haben aber wahrscheinlich auch dieses BRCA1 wahrscheinlich wie jeder andere Homo sapiens auf der Welt ebenso, ja? Welche Einflüsse von außen sind denn, ich sag mal, so besonders toxisch? Gibt es da sowas wie eine Top 5 oder gibt es da irgendwelche Sachen, die das besonders stark aktivieren, dieses BRCA1, dass es dann geschieht oder dass es, also die müssen ja irgendetwas nicht machen, dass es sozusagen immer ein Leben lang weiter schlummert in jedem Zweiten, der dort lebt?
Da ist es so, da muss man ein bisschen tiefer in die funktionelle Medizin schauen. Hier kann man unterschiedliche Signalwege sozusagen an- und ausschalten. Und da geht es so ein bisschen in die Longevity-Forschung, in die Langlebigkeitsforschung. Also man möchte sozusagen bestimmte Gene an- und ausschalten. Und es wäre sozusagen positiv, wenn man bestimmte Gene, die gut für uns sind, die Immunsysteme, unser Immunsystem hochpushen, hochfährt. Und zum Beispiel so welche Gene, die eher dafür sorgen, dass in unserem Körper eine chronische Entzündung entsteht. Silent Inflammation nennt man das zum Beispiel. Eine stille Entzündung, die der Körper eigentlich gar nicht so richtig merkt. Oder die Person, die erkrankte Person nicht so richtig merkt. Dass man die runterschraubt. Und durch viele pflanzliche Nahrungsmittel, die zum Beispiel Naturvölker noch nehmen, wie zum Beispiel Kurkuma, ja, ist ein riesengroßer Faktor, ist es so, dass diese Entzündungen nach unten gedrückt werden. Umso weniger Entzündungen wir im Körper haben, umso langsamer altern wir und umso weniger werden auch bestimmte schlechte Gene sozusagen auch angeschalten. Und wir leben halt in einer Umwelt mittlerweile, wo wir ganz, ganz vielen Einflussfaktoren ausgesetzt sind, die nicht positiv für uns sind und auch unser ganzer Lebensstil. Das heißt, schauen wir uns das Ganze an. Wir leben zum Beispiel in geschlossenen Räumen, die meiste Zeit arbeiten in geschlossenen Räumen. Wir haben kaum noch Vitamin D-Produktion selbst. Das heißt, in der Gesellschaft, in der wir leben, sollten wir zum Beispiel genug Vitamin D einnehmen, substituieren. Weil Vitamin D aktiviert 2000 bis 3000 Gene von unseren 22.500 Genen, die wir überhaupt haben.
Wahnsinn. Krass.
Genau. Und deswegen ist Vitamin D so wichtig. Nicht nur für unser Immunsystem, ja, das weiß man mittlerweile, glaube ich, schon, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sondern auch andere Gene werden damit angeschalten. Mitochondrien-Gene. Die Mitochondrien sind unsere Energiekraftwerke der Zelle. Und das Spannende ist, und das Mitochondrium hat eine eigene DNA in der Zelle. Also in sich drinnen. Und auch dort schaltet Vitamin D ganz, ganz viele Gene an. Das heißt, damit unser Energiekraftwerk in der Zelle genug Energie bildet, brauchen wir auch Vitamin D. Das ist ein Faktor. Ja, dann haben wir aber auch ganz, ganz andere Faktoren, wie natürlich unsere Umwelt, wo wir sagen, zum Beispiel Elektrosmog spielt eine ganz große Rolle. Das ist wirklich Wissenschaft. Ja, das wird ja manchmal so ein bisschen als Verschwörungstheorie gesagt. Ja, der Elektrosmog, in dem wir leben, wie WLAN oder Handy, ist nicht gesund für uns. Wenn man das wissenschaftlich betrachtet, dann werden bestimmte Transporter in der Zelle an- und ausgeschalten. Andere Mineralien gehen in die Zelle hinein. Die Zellspannung verändert sich als Beispiel. Das ist natürlich auch nicht gut. Und. Also da können wir auch gleich mal noch gerne nochmal auf die Einflussfaktoren reingehen. Und der Timo beschäftigt sich auch sehr, sehr viel mit der Psyche. Die Psyche spielt auch bei uns eine ganz, ganz große Rolle.
Genau, also ein großer Wirkmechanismus ist, wenn wir nochmal zurückgehen, auch zu den Naturvölkern. Was machen die Naturvölker? Sie leben einmal sehr verbunden mit der Natur. Sie leben in Gemeinschaften, ja, das heißt, die halten zusammen, die haben soziale Verbindungen zueinander. Sie leben oft auch im Vertrauen, ja, sind ja oft auch spirituell. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, haben wir das Problem, dass Menschen vereinsamen, dass wir soziale Spaltung haben, dass wir sozialen Stress haben. Und das wirkt immens auf uns Menschen, weil wir, das ist nicht unsere Natur, ja, wie wir leben oft häufig auch in unserer westlichen Welt. Was passiert, wenn wir ständig unter Stress stehen? Unser Stresssystem wird aktiviert und ist chronisch aktiviert. Das heißt, wir leiden unter Stresshormonen, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Und diese Stresshormone unterdrücken einmal unser Immunsystem. Ja, das Immunsystem ist wichtig auch, damit sozusagen Krebs an sich bekämpft werden kann im Körper. Führt dazu, dass die Zellen in Überlebensmodus wechseln. Die können nicht mehr so gut kommunizieren miteinander. Ja, das heißt, auch hier verändert sich die Kommunikation der Zellen im Körper. Und tatsächlich, das wurde auch schon herausgefunden wissenschaftlich, ist Adrenalin kann Informationen auch zugunsten von Krebszellen übertragen zwischen Krebszellen. Ja, das heißt, viel Stress wirkt sogar noch unterstützend auf Krebs sozusagen. Und tatsächlich auch, wenn wir viel gestresst sind, können Tumorsuppressorgene nicht mehr gut arbeiten. Das sind die, die dafür verantwortlich sind, dass Krebs im Körper auch bekämpft oder entartete Zellen sozusagen bekämpft werden. Das heißt, wir haben hier wirklich einen Einfluss von emotionalem Stress, dem wir viel ausgesetzt sind, bis auf unsere Genregulierung und damit sozusagen auch auf die Wahrscheinlichkeit, ob wir Krebs bekommen oder nicht.
Oh Mann, ein Gespräch mir mit allen Sachen aus der Seele. Ich versuche eigentlich schon immer fast schon zu missionieren, obwohl ich es hasse zu missionieren, zu sagen, pflegt die Gemeinschaft, geht raus, verbindet euch, ich lehne ja alles aus dem Facebook-Konzern ab oder Meta-Konzern ab. Das wissen meine Zuhörerinnen und so weiter auch, weil ich den Konzern insgesamt für grundschlecht halte von den Absichten oder von den Sachen, die sie nicht machen. Geht in die Freiwillige Feuerwehr, geht in den Sportverein, lebt wieder irgendwo zusammen und tindert nicht die ganze Zeit in eurem kleinen Zimmer rum, denn das ist nicht die Welt. Ich glaube, ganz vieles, was man sich so abtrainiert hat, führt auch dazu, dass die Vereinsamung, die Single-Haushalte in Hamburg sind 66%, wenn man sich das überlegt, 66%, 2/3 Single-Haushalte. Ich meine, das kann es doch irgendwo nicht sein. Also dieses Gemeinschaftsdenken, da denke ich, ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass nicht nur die Schere der Gesellschaft nicht weiter auseinandergeht, sondern dass man auch mal wieder eine Liebe für den Nächsten irgendwo entwickelt und ein Mitgefühl. Und das, was du sagst, das finde ich, Timo, insbesondere interessant, denn man weiß ja auch um die Wirkung des Placebos. Ne? Man weiß ja auch, dass diese Double-Blind Placebo-Controlled Studies, dass es so eine krasse Wirkung ein Placebo hat, dass man bei der Studienlage, es gibt ja so viele Studien, die im Nachhinein eigentlich alle nichtig geworden sind, obwohl die eigentlich schon top durchgeführt worden sind, weil einfach dieser Placebo-Effekt zu stark gewesen ist oder weil man dann noch mehr hätte machen sollen. Deswegen würde ich ganz gern von dir mal wissen, du hast dich ja damit beschäftigt, wie funktioniert dieser Placebo-Effekt eigentlich und wieso kann der so stark sein, dass da Selbstheilungskräfte einfach angeschaltet werden oder ich sag mal so kranke Kräfte ausgeschaltet werden? Wie funktioniert das?
Der Placebo-Effekt, es gibt ja auch diesen Spruch, ich glaube, John Spencer hat den geprägt, du bist das Placebo. Ja, also du hast es in der Hand. Placebo ist eine Aktivierung unserer Selbstheilungskräfte. Wenn wir davon überzeugt sind, dass wir heilen werden, wenn wir beispielsweise so eine blaue Tablette nehmen und davon überzeugt sind, jetzt werden sich Symptome verbessern, jetzt werden wir heilen, dann passiert Folgendes in unserem Gehirn. Es werden Botenstoffe ausgeschüttet, die Biochemie oder die Neurochemie verändert sich. Das heißt, es werden mehr Wachstumshormone ausgeschüttet, es werden mehr Hormone ausgeschüttet wie Endorphine oder Entspannungshormone wie GABA beispielsweise oder DHEA, die wieder Gegenspieler zu Cortisol sind. Das heißt, es werden auf einmal neue Signale durch diesen Glauben daran, dass ich gleich heilen werde, werden in den Körper ausgeschüttet. Und diese Signale führen dazu, dass der Körper aus dem Überlebensmodus, in dem wir ja sehr abgeschottet sind, in dem die Zellen nicht richtig miteinander kommunizieren können oder das Immunsystem unterdrückt sind, dass auf einmal der Körper in den Wachstumsmodus wechseln kann, in den Regenerationsmodus. Und auf einmal funktioniert das Immunsystem besser. Die Zellen können wieder besser miteinander kommunizieren und wir nehmen so Einfluss wirklich durch die Neurochemie in unserem Gehirn auf unseren gesamten Körper, auf unser Immunsystem und dadurch aktivieren wir eben die Selbstheilungskräfte. Ja, der Körper kann eben wieder besser arbeiten für uns. Zumindest jetzt aus meiner Warte ist das eine Erklärung für den Placebo-Effekt und deshalb müsste man den Placebo-Effekt eigentlich viel mehr untersuchen und sagen, okay, was passiert denn eigentlich im Körper, ohne dass was Externes zugeführt wird, dass er genauso heilt teilweise, wie wenn er eine Tablette bekommt, die einen Wirkstoff drin hat, ja? Und wenn wir da mehr hingehen, dann hätten wir auch wirklich dieses Ziel verfolgen, dass Menschen lernen, aus sich herauszuheilen. Und das ist so ein Wirkmechanismus vom Placebo.
Es gibt eine ganz abgefahrene Studie. Und zwar hat man Parkinson-Patienten. Die Parkinson-Patienten, denen gibt man ja zum Beispiel Dopamin, ne? Die haben einen Dopaminmangel. Und man hat denen Placebo gegeben und geguckt, was passiert denn im Körper, wenn die kein Dopamin bekommen, sondern ein Placebo. Und dann ist plötzlich die Eigenproduktion um 300% angestiegen. Dann hat man sich gedacht, okay, das ist ja abgefahren. Und da sieht man einfach, okay, der Körper ist eigentlich in der Lage, selbstständig die Stoffe zu bilden, teilweise auch, die wir eigentlich einnehmen wegen einer Erkrankung. Und das ist ja eigentlich das, was wir in der Medizin machen. Wir geben ja einen Stoff, der eigentlich ersetzt werden sollte, den der Körper aber schon längst eigentlich selber bilden kann. Und das ist das Wichtige auch so in der funktionellen Medizin, bei uns in der Medizin, in der Praxis, zu verstehen, okay, der Stoffwechselkreislauf, der funktioniert nicht mehr. Wir müssen gucken, dass dieser Stoff wieder gebildet werden kann. Was fehlt denn dem Körper dafür? Und beim Placebo ist es so, dass halt nicht nur der Körper kommt in die Entspannung, eher in den parasympathischen Modus, wo viele, viele Dinge wieder möglich werden. weil der Körper auch sagt, okay, boah, ich kann jetzt entspannen, ich kriege jetzt gerade eine Pille, wo das ist ja wie irgendwie eine Konditionierung und ich kann mich entspannen. Und dann können Zellen einfach auch wieder besser arbeiten. Würde ich jetzt zum Beispiel etwas geben, wo ich weiß, es sollte mir eigentlich nicht gut tun, dann geht es einem auch nicht gut. Ja. Es gibt ja nicht nur den Placebo-Effekt, sondern es gibt ja auch das Gegenteil dafür. Ja, deswegen ist es ja so spannend. Teilweise sollte man, werden ja Medikamente auch immer gegen den Placebo gecheckt. Aber eigentlich sollte man die Medikamente zum Beispiel nicht nur gegen den Placebo checken, sondern auch gegen, dass man sagt, okay, welche Wirkung hat denn zum Beispiel die, wenn ich das Medikament gebe und vielleicht die Signale, wie dieser Stoff eigentlich im Körper entsteht, pusht, anstatt nur eine weiße Pille zu geben. Das heißt, natürliche Stoffe gegen das Medikament. Das wäre nochmal eine für mich viel, viel spannendere Geschichte, als gegen immer wieder eine Placebo-Studie zu machen mit neuen Medikamenten.
Du sagtest jetzt gerade, dass das Placebo auch einen umgekehrten Effekt hat. Kann ich mir so vorstellen, ich esse einen Maßriegel und weiß, eigentlich ist der ganze Zucker nicht gut für meinen Körper und jetzt gleich habe ich wieder meine Spikes?
Also umso schlechter, das ist so gut, weil vielleicht eine persönliche Geschichte kurz zu mir. Meine Eltern haben zu mir immer gesagt, Manuel, weißer Zucker, Haushaltszucker ist schlecht für dich. Ich bin damit aufgewachsen. Und dann hatte ich natürlich eine Phase als Kind, wo ich gesagt habe, was meine Eltern sagen, das ist Schmarrn. Ich hau mir das Zeug nur so rein. Ja, und dann habe ich mir das Zeug nur beim Bäcker gekauft und habe mir das nur so reingehauen. Und ja, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später habe ich schon gemerkt, oh, meine Muskeln verspannen sich, oh, meinem Darm geht's nicht so gut. Und weil mein Vater mir immer gesagt hat, Manuel, das geht in einer halben, dreiviertel Stunde geht's da schon los. Ja, der weiße Zucker geht da in deinen Körper hinein und dein Muskeln verspannen sich und so weiter. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich nicht so schnell gegangen wäre, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es einem nicht gut tut. Das heißt, wenn man natürlich weiß, wenn man Maß isst und weiß, das ist eigentlich nicht gut, dann geht es einem natürlich deutlich schlechter, anstatt wenn man sagt, okay, ah, dieses Maß nehme ich jetzt heute, ich mache heute einen Cheat Day und ich genieße das so richtig schön und das, ich mag das jetzt einfach und dann ist es vielleicht auch nicht so negativ.
Genau, also dieser Nocebo-Effekt wird es ja genannt, also dass du praktisch an was Schlimmes glaubst und es dann wirklich noch damit auch schlimmer machst, ist meiner Meinung nach diese Wirkung, von der ich eben gesprochen habe, umgekehrt. Ja, also weil Gedanken erzeugen ja sozusagen eine Ausschüttung von Hormonen im Gehirn und von Neurotransmittern etc., Botenstoffen. Und wenn ich natürlich Gedanken habe wie, oh, das schadet mir, dann werden Stresshormone ausgeschüttet. Ja, und wenn ich das regelmäßig mache, dann wirken die wiederum unterdrückend sozusagen im Körper aufs Immunsystem etc. Und es gibt sogar Studien, die zeigen konnten, dass Menschen, wenn sie sozusagen etwas Ungesundes essen, und dann besonders sich reinsteigern, dass es ungesund ist, aber sich trotzdem in dem Moment zuführen, eine stärker negative Wirkung auf den Körper haben wie die andere Gruppe. Und das ist eben der Nocebo-Effekt. Ja.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, über die Inflammation, dass die Urvölker beispielsweise Kurkuma essen und dann die sozusagen die Entzündungsherde im Körper insgesamt reduzieren. Darüber würde ich gerne nochmal ein bisschen sprechen. Und zwar könnt ihr mal herleiten, wie überhaupt diese kleinen Entzündungen entstehen. Und was eigentlich so die besten Präparate sind oder die besten Lebensmittel sind, die man zu sich nehmen sollte, um diese Inflammatory irgendwie zu vermeiden?
Also es ist so erzähle ich es immer meinen Patienten auch, wir leben in einer Umwelt, die für unseren Körper eigentlich nicht mehr gemacht ist. Das heißt, wir haben Einflussfaktoren auf unseren Körper, wo unsere Zellen krank werden. Einer der wichtigsten Faktoren, wo wir auch wirklich unseren Körper unterstützen können, sind Umweltgifte. Wir sind Glyphosat belastet, sehr, sehr stark. Essen wir nicht biologisches Gemüse, dann haben wir ganz viel Glyphosat. Leider ist mittlerweile Glyphosat auch in der Einatemluft, zum Beispiel in den Großstädten. Ja, das ist einfach zum Beispiel ein Biodiesel drin, das wird dann verbrannt und Glyphosat ist in der Luft. Das atmen wir ein, als Beispiel. Und dann haben wir aber Schwermetalle in Fisch. Wir haben Mikroplastik drin. Wir haben andere Pestizide, Insektizide drin. Das heißt, unser Körper ist eigentlich hoch belastet mit unterschiedlichen Umweltgiften, die teilweise eingelagert werden. Und im Laufe der Jahre werden die nicht nur im Fett zum Beispiel eingelagert, sondern auch in den Zellen und auch in unseren Mitochondrien. Und unsere Mitochondrien sind ja unsere Energiekraftwerke. Und mit diesen Umweltgiften in den Mitochondrien, das kann man in den Mitochondrien mittlerweile messen, dann arbeiten die nicht mehr richtig und es entstehen ganz, ganz viele Radikale. Der Zuhörer kennt vielleicht, hat man uns früher beigebracht, viel Vitamin C zu uns nehmen, weil es ist ein Antioxidant, damit die Radikale im Körper weggefangen werden. Arbeitet unser Mitochondrium, unser Energiekraftwerk in der Zelle nicht mehr richtig, dann werden ganz, ganz viele Radikale gebildet aus von unserem Körper. Und diese Radikale, die führen dann am Ende teilweise in Kombination auch noch mit den Umweltgiften zu einer Entzündung oder auch die Umweltgifte alleine, zum Beispiel, wenn unser Darm nicht mehr richtig arbeitet, na, weil wir zum Beispiel nicht mehr gut genug verdauen können, entstehen auch Entzündungen. Also das heißt, das ist einer der Hauptfaktoren, aber vor allem die Mitochondrien, warum Radikale entstehen und dann auch eine Entzündung entsteht. Und diese Entzündung, die spürt man nicht. Das ist leider so. Die spürt man nicht, sondern man merkt, das ist so schleichend. Man merkt dann, irgendwie ist man nicht mehr so fit und man wird dann immer von Monat zu Monat irgendwie immer schlapper und schlapper und die ganzen andere Faktoren kommen noch dazu. Vielleicht dann funktioniert der Darm nicht mehr so richtig. Die Konzentration ist nicht mehr so richtig. Man hat vielleicht, das nennt man auch Brain Fog, so einen leichten Gehirnnebel. Man steht auf, ist in der Früh nicht mehr so richtig fit und kommt nicht so richtig in die Power. Beim Sport kommt man nicht mehr so richtig hoch. Und die Patienten werden immer jünger und jünger. Ja, das ist einfach, weil unsere Umwelt einfach nicht für uns gemacht ist. Und dann wurde uns noch lange erzählt, die letzten Jahre, dass Fett für uns schlecht ist. Und das ist die größte Lüge, die ich einfach in jedem Podcast oder egal, wenn ich auf der Bühne stehe und so weiter, immer wieder sage. Wir brauchen Fett. Fett ist gut für uns. Zu viel tierische Fette sind nicht gut für uns. Aber wir brauchen die guten Fettsäuren aus den Ölen. Wir brauchen sie aus Olivenöl, wir brauchen sie aus Leinöl, wir brauchen sie aus Omega-3-Öl. Wir brauchen sie aus MCT-Öl oder Kokosöl. All das braucht unsere Membran, unsere Zellmembran. Und auch unsere Mitochondrienmembran besteht aus diesen Ölen. Und dann heilen wir sozusagen wieder auch. Das heißt, wenn wir diese Entzündungen zu viel im Körper haben, passiert nämlich eins, diese Membranen werden auch angegriffen. Das andere ist, dass uns ja auch lange gesagt wurde, wenn wir zu viel Cholesterin essen oder zu viel Cholesterin im Körper haben, das ist auch schlecht für uns. Das ist nicht schlecht für uns, wenn wir nicht zu viele Radikale haben im Körper, wenn wir nicht zu wenig oder wenn wir nicht zu viel Entzündung haben. Haben wir zu viel Cholesterin und zu viel Entzündung, dann entsteht das Problem mit den ganzen Verkalkungen in den Arterien. Haben wir aber keine Entzündung und haben zu viel Cholesterin, ist das gar kein Problem. Das weiß man, aber es wird einem immer noch gesagt. Deswegen für den Zuhörer ganz, ganz wichtig, okay, was kann ich denn machen? Ich kann schauen, dass ich erstmal meinen Lebensstil komplett umwandle. Biologisch zu essen bedeutet nicht nur, dass man vielleicht der Umwelt was Gutes tut. Nein, biologisch zu essen bedeutet auch, dass man sich natürlich für sich selber was ganz, ganz Gutes tut und weniger Umweltgifte zu sich nimmt, weil umso mehr Umweltgifte ich bekomme, umso schlechter ist es für mich. Das heißt, das ist einer der ersten Faktoren. Und dann zu gucken, wie kann ich denn meinen Körper unterstützen, mit welchen Stoffen? Hier ist es wichtig, dass wir genug Gemüse essen. In Gemüse zum Beispiel, im Blattgemüse, ist ganz viel Folsäure drin. Folsäure brauchen wir für einen Kreislauf im Körper, damit genug Glutathion gebildet werden kann. Glutathion ist unser stärkster Entgifter in der Leber, aber auch unser stärkstes Antioxidant. Haben wir dieses Glutathion nicht genug und produzieren wir nicht genug, dann können diese Radikale von den Mitochondrien auch nicht weggefangen werden. Das heißt, essen wir genug Gemüse, genug Blattgemüse, unterstützen wir hier den Körper, kann der Körper sozusagen hier genug Glutathion bilden und hier schon mal die Mitochondrien unterstützen. Das ist einer der wichtigsten Faktoren. Und dann natürlich Superfoods. Ja, das ist natürlich auch ein Trend aktuell, aber die Superfoods sind einfach super wichtig, um Entzündungen auch runterzudrücken. Das heißt, alles, was viele Polyphenole enthält, Polyphenole sind zum Beispiel Resveratrol, OPC, Kurkuma oder das Kurkumin darin. So welche Dinge, die sind Gold wert und kann ich nur empfehlen. In Heidelbeeren zum Beispiel, Heidelbeerextrakt ist auch was ganz, ganz Tolles. Wenn wir hier unseren Lebensstil anpassen, dann können wir hier viel, viel für uns tun.
Okay, ich finde das super spannend. Jede große Umstellung, das habe ich für mich in meinem Leben eigentlich so mal festgestellt, ist immer sehr schwierig zu machen und man fällt immer wieder in die alten Schnittmuster zurück. Nach meiner Erfahrung ist es so, je langsamer ich etwas umschwenke, das heißt, je geschmeidiger ich das mache, desto länger halte ich es auch durch. Das sieht man ja in den Diäten. Ne? Da wird auf einen Tag, auf den anderen wird nichts mehr gefuttert oder nur noch dies gefuttert oder das. Und dann gibt es den Jojo-Effekt. Ne? Man fällt immer irgendwo wieder zurück. Für mich am besten hat es geholfen, zum Beispiel mein Frühstück komplett wegzulassen, immer so 18 Stunden nicht zu essen. Das fiel mir leicht. Andere Sachen fallen mir nicht leicht. Zum Beispiel fällt mir persönlich nicht leicht, auf meine Tafel Schokolade am Tag zu verzichten. Und da fühle ich mich nicht gut, aber ich fühle mich sehr gut, wenn ich sie esse. Das ist meine schöne Marabu-Schokolade aus Schweden. Und da versuche ich immer ein Stück für Stück, versuche ich das irgendwie immer so ein bisschen zu optimieren, ein bisschen zu bessern. Dazu komme ich mit der Frage, du sagtest so diese Antioxidantien, die man dann so essen kann, kann man nicht auch ganz vieles davon supplementieren? Du sagtest Heidelbeerextrakt, Kurkuma-Extrakt, das gibt es ja auch schon, ja, wenn man so will, in Tablettenform. Ich habe mal eine Statistik gesehen, wo das mal gegeneinander aufgestellt wurde. Da war auch, glaube ich, der Extrakt aus Erdbeeren war auch sehr hilfreich. Da fällt mir gerade, war das Sulfarophan oder? Ja, Sulfarophan. Das nehme ich so ein bisschen, damit supplementiere ich. Würdet ihr sagen, ersetzt so ein Supplement oder kann es zu 60%, 70%, 80% dann auch eine gesunde Ernährung ersetzen? Oder mache ich mir selber ein Placebo für mein Hirn, dass ich sage, okay, ich esse weiterhin eigentlich den ganzen Schund, den ich sonst esse und schmeiße mir dann am Tag ein paar Pillen rein. Ich nehme ja vielleicht so 10 Supplements am Tag oder so. So Omega-3, Vitamin D, Vitamin K2, Sulfarophan, Hyaluronic Acid und all sowas, was man dann so hat und braucht. Und ich versuche mir selber weiszumachen, dass mich das so ein bisschen davon entlastet, mich super gesund zu ernähren und mich auch davon freispricht, mit meiner Marabu-Schokoladen-Dauerpenetration aufzuhören.
Also ich gebe dir vollkommen recht, ich sehe das genauso. Kenne ich auch von mir persönlich oder von uns persönlich. Die Dinge, die man neu ins Leben einführt, muss man langsam tun, weil sonst macht man sie nicht. Das ist das Gleiche wie beim Sport. Lieber langsam anfangen als zu schnell. Ja, supplementieren, bin ich ein großer Freund davon. Macht durchaus Sinn. Also wir supplementieren auch wie ein Weltmeister, Timo und ich. Und dadurch, dass wir auch eine Praxis haben, ist es so schön, dass wir uns auch ab und zu mal Infusionen geben können, selbstständig. Das machen wir auch. Das heißt, ja, ein Teil davon kann man definitiv durch Supplementierung unterstützen. Doch es gibt bestimmte andere Faktoren, wo ich sage, wie zum Beispiel bei Nahrungsmitteln, wo halt einfach viele Giftstoffe drin sind mittlerweile. Wenn wir uns konventionell ernähren, dann wird es schwierig. Es ist immer besser, mit zu supplementieren. Ohne Supplementation heutzutage meines Erachtens in der Umwelt, in der wir leben, außer wir leben im Wald oder irgendwie wirklich in der Pampa über Jahre hinweg, geht ohne Supplementierung nichts mehr.
Was supplementierst du denn oder was supplementiert ihr? Was sind so die Klassiker, die ihr so nehmt?
Wie du, Vitamin D. Also wir nehmen da ein ADEC-Öl, weil Vitamin D und Vitamin A gehen zusammen als Transkriptionsfaktor an die Gene. Und da braucht man auch immer Vitamin A, auch mit Vitamin K2. Dann natürlich alle Mineralien, die es so gibt. Wir nehmen viele Schwefelsubstanzen in unterschiedlichen Extraktformen, die unsere Leber für die Entgiftung unterstützen. Wir nehmen Ballaststoffe, damit der Darm sozusagen, unsere Darmbakterien ernähren sich davon. Wir nehmen viele Antioxidantien, Polyphenole. Wir nehmen liposomales Glutathion zum Beispiel. Das haben wir vorhin gesagt. Ja, Glutathion muss der Körper selber bilden. Das kann man in liposomaler Form aufnehmen, damit es besser aufgenommen wird. Dann, was ein ganz, ganz abgefahrener Anti-Aging-Effekt hat, sind Nukleotide. Das ist noch nicht so wirklich bekannt. Nukleotide sind unsere Bausteine der DNA. Die DNA ist aus Basen aufgebaut, Nukleotidbasen. Und diese Nukleotidbasen baut der Körper eigentlich selbst. Die sind zum Beispiel auch in Innereien drin, ja, in tierischen Innereien, in der Leber ist das sehr viel drin. Aber man kann die mittlerweile auch als Nahrungsergänzungsmittel extrahieren und kann man einnehmen. Und es gibt mittlerweile, glaube ich, in Deutschland 2 Hersteller, die Nukleotide anbieten. Und man hat gesehen, wenn man den Zellen Nukleotide gibt, dann altern sie nicht so schnell. Also es hat einen ganz, ganz faszinierenden Effekt.
Oh Mensch, da habt ihr ja auch schon so ein ganzes Tablettenboard jeden Tag, was ihr daneben müsst. Ja, ich mache das auch immer so, dass ich dann ab und an mal mein Blut untersuche und mir das mal anschaue, was sich da verändert. Ich sehe aber eigentlich immer nur Veränderungen im Vitamin-D-Spiegel. Die anderen Werte verändern sich eigentlich gar nicht so großartig, habe ich bei der ganzen Supplementierung für mich zumindest persönlich festgestellt. Ich habe noch eine wesentliche Frage und dann möchte ich zur Healversity kommen. Und zwar der Professor Thomas Seyfried, von dem ich sehr viel halte, der ist ein kluger Mann, finde ich. Ich glaube, in Boston sitzt er auch. Der hat gesagt, bei den Krebszellen, die sind eigentlich eine unglaublich einfache Zellform, die ernähren sich auf der einen Seite von Glucose und auf der anderen Seite von Glutamat. Werden diese beiden Sachen ausgestellt, braucht man eigentlich gar nichts weiteres machen, die verhungern und verrotten und sind dann irgendwann nicht mehr da. Das klingt fast zu simpel und fast zu einfach, um wahr zu sein. Und da würde ich, wo ich schon mal die Chance habe, mit euch beiden Experten zu sprechen, die euch ja wirklich das ganze Leben schon damit beschäftigt, was sagt ihr zu der These? Die scheint ja irgendwo bewiesen zu sein, aber was bedeutet das? Okay, Glucose kann ich gut weglassen. Was heißt gut? Mir wird es nicht leicht fallen, aber man wird sie weglassen können. Aber wie kann ich denn das Glutamat da weglassen? Oder was haltet ihr generell davon und wie kann man damit umgehen?
Also ein totaler Vorreiter hier in Deutschland ist der Dr. Johannes Koy, hat auch mehrere Bücher darüber geschrieben. Der hat das Gen TKTL1 entdeckt, damals vor über 20 Jahren. Er hat damals schon auch gesagt, viele Krebsarten, viele, nicht alle, sind glukoseabhängig. Holen tun wir Glukose sozusagen ausschalten oder den Weg, damit der Krebs Glukose bilden kann oder Glukose bekommt, ist dann komplett sozusagen hungert aus. Ja, gebe ich vollkommen recht. Es gibt aber allerdings mittlerweile Krebsarten, die sozusagen davon nicht betroffen sind. Und deswegen muss man nachschauen, ist denn genau dieser Weg oder diese Krebsart, die jetzt wirklich da ist, nimmt die wirklich nur Glukose oder auch Glutamat oder ernährt die sich auch noch anders? Deswegen gibt es hier Möglichkeiten auch in der Medizin, in der wir sind, dass man zum Beispiel diesen Weg durch ein Vitamin B1-Derivat, das ist einfach so ein Vitamin B1, was beeinflusst worden ist und dann nicht mehr funktioniert, gibt und dann wirklich diese Wege einfach ausschaltet und der Krebs dann keinen Zucker mehr bekommt. Allerdings alle anderen Zellen auch nicht, aber der Krebs auch nicht mehr. Und hier gibt es wunderbare Studien auch von Dr. Koy, die gezeigt haben, ja, diese Krebsarten haben keine Chance mehr zu wachsen. Und deswegen ist ja auch die ketogene Ernährung sozusagen im Moment auch so in. Ich halte aber nicht so viel davon, sich dauerhaft ketogen zu ernähren. Also wirklich dauerhaft, dass der Körper so viel Ketonkörper bildet. Das ist nämlich nicht gesund. So haben wir uns früher auch nie ernährt, als wir noch Steinzeitmenschen waren zum Beispiel. Oder auch nicht die Naturvölker ernähren sich auch nicht so. Sondern natürlich müssen wir mehr Fette essen und mehr Proteine, aber weniger Kohlenhydrate. Wir essen einfach in der westlichen Welt zu viel Kohlenhydrate. Und zu viel Kohlenhydrate, das ist tatsächlich, das weiß man auch jetzt, ist es krebserregend. Das heißt, essen wir mehr Fette, mehr Proteine, weniger Kohlenhydrate, das ist definitiv gut für uns. Und es gibt mittlerweile tolle Zuckerarten, die süß schmecken, aber nicht anders verstoffwechselt werden. Die heißen Tagatose und Galaktose. Galaktose verwendet unser Mitochondrium, um eher auch in den Heilungsprozess zu gehen. Und Tagatose ist ein Stoff, der überhaupt kaum aufgenommen wird, aber unsere Darmbakterien ernährt. Und wenn man hier dem Dr. Koy zuhört, dann empfiehlt er auch tatsächlich, bestimmte andere Zuckerarten zu verwenden, wie Tagatose, Galaktose, um hier dem Körper nicht so viel Glukose zu geben.
Mir ist doch noch eine Mini-Frage eingefallen. Und zwar, du sagtest, die ganzen Umweltgifte oder davon spracht ihr. Ist es eigentlich langfristig dann wieder besser, auf dem Land zu leben, statt in der Stadt? Das heißt, müsstet ihr nicht in das Tegernseer Tal ziehen, um dieser Stadtluft zu entkommen, um da einfach somit besser zu leben?
Ja, definitiv. Ich meine, wir haben ja in der Stadt unterschiedliche Stressquellen. Ja, also neben, wie Manuel beschrieben hat, eben verschiedenste Umweltgifte ist eine Stressquelle. Wir haben dann auch die Lichtverschmutzung, ja, die wiederum Einfluss auf unseren Schlaf hat. Wir haben die Lärmverschmutzung, Luft etc. Und vor allem, es fehlt uns immer mehr die Naturverbundenheit, wo wir auch wieder die Möglichkeit haben, den parasympathischen Modus, also den Wachstums- und Regenerationsmodus zu wechseln, sondern auf einer unbewussten Ebene. Und das kann ich an mir selbst beobachten, wenn ich viel in der Stadt bin, habe ich immer ein sehr aktiviertes Stresssystem, ohne dass ich irgendwie, dass ich das bewusst super wahrnehme, sondern es kommen dann so Momente, wo mir das dann auffällt. Oder wenn ich aufs Land fahre und ein paar Tage auf dem Land bin und merke auf einmal, wie alles runterfährt, ich total entspanne, ja, wie mir das einfach total gut tut. Und ich glaube, da geht es darum, wie können wir wieder mehr Naturverbundenheit schaffen, sozusagen. Und gut, global betrachtet, keine einfache Frage. Aber ich glaube, es gibt sicher Möglichkeiten, wie wir unser gemeinsames Miteinander und das Leben miteinander auch verändern können, mehr hin auch wieder zu etwas Gemeinschaftlichen und etwas mehr Naturverbundenen, wie wir das gerade haben. Deshalb glaube ich, ja, die Zukunft ist definitiv wieder mehr Naturverbundenheit. Die Naturverbundenheit brauchen wir ja auch, um, sage ich mal, nicht so weiterzumachen, wie wir es gerade machen und die Natur zu zerstören. Das kann nur passieren, weil wir überhaupt keine Ahnung mehr von der Natur haben, ja, und von den Heilungskräften, die in der Natur liegen, weil wir uns abkapseln davon. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wieder den Weg zurückfinden.
Und ich bin ins Tegernseer Tal gezogen.
Okay. Oh, richtig. Oh, da würde ich auch hinziehen, wenn ich bei euch wohnen würde. Wir haben ja hier das große Glück, wir leben hier direkt an der Ostsee. Die Grundstückspreise, also erstmal ein riesen Werbeaufruf, um nach Schleswig-Holstein zu ziehen. Wir sind das glücklichste Bundesland der Welt. Also seit 20 Jahren Nummer 1 in Deutschland von den glücklichsten Menschen. Und wir leben ja sowieso in Deutschland in einem der glücklichsten Länder. Ich glaube, auch da sind wir schon seit vielen, vielen Jahren immer unter den Top 5 oder Top 10 mindestens, neben so ein paar Nordrheiner Staaten. Nee, aber wir hier an der Ostsee haben es genauso gut wie ihr am Tegernseer Tal. Da können wir uns die Hand geben. Beste Luft, schönes Wasser. Wie könnt ihr und es gibt eigentlich nur euch oder ich kenne nicht viel. Ich habe, wie gesagt, nichts gefunden. Wie könnt ihr diese Botschaft von dem Bewusstsein über die Epigenetik, über das Epigenom, ja, in die breite Bevölkerung bringen? Wie können wir möglichst viel Bildung in die Bevölkerung bringen? Wie können wir unseren Zahnärzten und Zahnärzten helfen, dass die dieses Wissen irgendwo erlangen und das auch für ihre Patienten zugänglich und nutzbar machen? Ihr habt da ja auch einen Weg für definiert, so habe ich euch ja auch gefunden. Beschreibt mir mal das, was ihr da gerne sozusagen verteilen würdet, wie ihr eure Mission umsetzt sozusagen.
Als wir begonnen haben, hatten wir zu Beginn erst noch den Gedanken, ja, wir gehen wirklich an die Menschen selbst und wir begleiten sie im Epigenetikbereich zur Selbstheilung. Und dann wurde uns bewusst, dass wenn wir diese Botschaft, also erstmal Wissen darüber, aber auch die Erfahrung, die damit zusammenhängt, in die Gesellschaft auch in größerem Maße bringen wollen, dann schaffen wir es nur, wenn wir auch Multiplikatoren schaffen. Ja, und deshalb haben wir uns dann entschieden, praktisch erstmal an den Menschen selbst zu gehen, sondern erstmal an Therapeuten, an Coaches, die dann ausgebildet werden von uns, also als Epigenetik-Coaches, um das wiederum in ihre Arbeit zu integrieren, ja, in ihre Praxis zu integrieren, ob es jetzt Arztpraxis, Heilpraktikerpraxis oder eine Coachingpraxis ist, um sozusagen da wieder Multiplikatoren zu haben und die ihre Klienten wiederum abholen können. Und gleichzeitig, was wir halt machen, ist, dass wir jetzt auch eine Community gründen, oder wir haben sie schon gegründet, haben schon vor anderthalb Jahren damit begonnen. Jetzt haben wir auch eine App, wo wir die alle zusammenholen, wo die sich austauschen können, wo die sich connecten können, damit nicht jeder für sich so alleine als alleingelassenes Teilchen im Universum unterwegs ist, was ja oft passiert in dem Bereich, sondern dass die Menschen zusammenkommen und da wirklich auch eine Alternative, eine Bewegung geschaffen werden kann, die auch alternative Wege aufzeigt, ja. Und das ist uns so wichtig, dass wir hatten nochmal so eine Phase, wo wir ein bisschen in den Kampf gegangen sind, dass wir gesagt haben, ja, das alte System hat da zwar Vorteile, aber hier ist auch unglaublich viel Destruktives unterwegs. Und gemerkt haben, dieser Kampf bringt nichts, der zieht Energie und ist nicht schöpferisch. Und dann wirklich gesagt haben, nee, es geht darum, Alternativen zu bieten und vor allem den Menschen einmal das Wissen zu vermitteln, weil der Verstand oft bei vielen Menschen erstmal greifen muss, damit man sich auf was Neues einlässt. Und dann aber auch die Erfahrung, weil Wissen gibt es eben auch schon viel, aber die Erfahrung verändert dann auch wirklich was im Nachgang. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen viel erreichen durch eine Ausbildung.
Wie sieht die Ausbildung denn konkret aus? Was bildet ihr aus? Könnte ich mich von euch ausbilden lassen? Ich bin kein Mediziner, aber sehr stark Medizin interessiert und habe gewisse Grundkenntnisse. Würdet ihr mich ausbilden oder ist es nur an Mediziner? Wie sind die Steps eurer Ausbildung?
Genau, wir haben auf jeden Fall ein Auswahlverfahren. Wir haben Menschen, wie du sagst, die interessiert sind an dem Thema, die sich vielleicht auch schon da reingearbeitet haben, ja, an dem Thema Selbstheilung und auch alternative Heilungsmethoden. Wir haben Ärzte in der Ausbildung, wir haben Heilpraktiker und wir haben Coaches in der Ausbildung. Sag ich mal, sind so die größten Zielgruppen, die wir haben oder Menschen, die sich ausbilden lassen. Und der Punkt ist, die Epigenetik und das Wissen und die Interventionen, die damit einhergehen, die sind für Ärzte genauso neu teilweise wie für Menschen, die sich für das Thema interessieren. Vielleicht haben Ärzte schon mal ein paar Punkte gehört. Aber insgesamt ist diese Wissenschaft genauso neu wie für Menschen, die sozusagen vielleicht keine medizinische Ausbildung haben, aber sich dafür interessieren und schon eingelesen haben. Das heißt, da haben wir schon verschiedene Menschen auch in der Ausbildung. Die Ausbildung ist eben so aufgebaut, dass wir uns erstmal die Grundlagen dieser Wissenschaft anschauen. Ja, also wir schauen erstmal an, wie funktioniert die Epigenetik, ja, wie ist die Zelle aufgebaut, wie werden überhaupt Gene abgelesen, reguliert, um erstmal dieses wissenschaftliche Verständnis zu bekommen. Und dann schauen wir in die verschiedenen Einflussbereiche. Ja, das ist einmal die transgenerationale Epigenetik, wo wir schauen, okay, was wird denn auch epigenetisch an Traumata und Lebensbedingungen vererbt von unseren Ahnen, wie können wir das auch wieder lösen. Psychoepigenetik, wie wirkt Geist auf unsere Genregulierung. Dann haben wir die Ernährung, also auch die Ernährung hat einen Einfluss auf die Epigenetik und unsere Genregulierung, genauso wie das soziale Umfeld, die Bewegung, der Schlaf, Vitamin D, wovon Manuel gesprochen hat, Mitochondrien, Gesundheit, aber auch Umweltmedizin, was dann eben auch mit der Entgiftung zusammenhängt. Und diese Module, die durchlaufen wir mit den Teilnehmern der Ausbildung. Und das Interessante ist, wir schauen uns die nicht in, sage ich mal, aufgeteilte Fachbereiche an, so dass man nur jeden Fachbereich für sich versteht, sondern mit jedem Modul und jedem Einflussbereich wird das ganzheitliche Verständnis für den Menschen ein Stück größer, wie alles im System auch zusammenhängt, ja, und wie die Psyche Einfluss nimmt auf die Verdauung oder wie der Darm Einfluss nimmt auf die Psyche und den Schlaf und so weiter. Und so entsteht ein ganzheitliches Bild, wo wir ansetzen können, wenn es ums Thema Selbstheilung geht und wir Menschen begleiten wollen dahin.
Ja, cool. Also das heißt für meine Zahnärztinnen und Zahnärzte, Praxismanager, für alle, die sich da interessieren. Also ich glaube, das ist ja auch ein tolles Add-on für eine Praxis, dass man sich da auch dahingehend weiterentwickelt, weil das auch langfristig meines Erachtens das Kernthema ist. Ich meine, die Wissenschaft ist da sehr, sehr deutlich in diesem Bereich. Das ist kein Firlefanz, das ist absolut harte Wissenschaft, was da gemacht wird. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und ihr könnt mir ja nochmal ein paar Sachen für die Shownotes schicken. Die packe ich dann da rein. Für alle, die sich interessieren. Ich interessiere mich sehr dafür. Ja, wenn ich das Auswahlverfahren bestehe, vielleicht habe ich auch eine Chance, daran teilzunehmen. Und da würde ich mich selber mal in meinem Leben sehr gerne noch tiefer damit beschäftigen. Ich habe vielleicht nochmal an dich, Manuel, eine Abschlussfrage. Also ich habe hier 3 Seiten geschrieben mit Sachen, aber das würde, ich glaube, oder wir müssen nochmal eine Fortsetzung machen. Ich kriege gar nicht meine ganzen Fragen untergebracht. Aber einen Punkt habe ich nochmal und ich springe jetzt ein bisschen. Ja. Und zwar in der Zellkommunikation wird manchmal das Bild geteilt, dass ja, wenn man die Größe von unseren Zellen, also in sich, wie die Größe zueinander ist, die Atome und die Neutrone, das heißt, wie kommuniziert wird, dass, ich glaube, das Beispiel, was mir jemand gebracht hat, war, wenn man ein Atom so groß macht wie ein Fußball, dann ist das nächste Atom 10 Kilometer entfernt, auf das man dann trifft. Das heißt, wir haben 99% unserer Masse ist einfach luftleerer Raum. Ja? Das heißt, es muss ja irgendwo, und ich kann, vielleicht können wir so es beenden, wie wir es angefangen haben, mit einem Fadenwurm. Der Fadenwurm, der genauso viel Gene hat wie wir. Und bei uns liegen die so weit auseinander. Irgendwas muss dazwischen doch sein. Das heißt, irgendeine Information muss da gespeichert werden, eine Information muss da übermittelt werden. Was ist der aktuelle Stand? Was weiß man da an der Stelle?
Das ist eine ganz spannende Frage. Wenn man sich mit Epigenetik beschäftigt, fängt man sich irgendwann auch damit zu beschäftigen, mit dem Feld der Quantenphysik. Quantenphysik ist auch eine knallharte Wissenschaft. Das heißt, eigentlich sind wir Energiewesen. Denn wenn wir unseren Körper runterbrechen auf die einzelnen Atome, dann in ein einzelnes Atom reinschauen, dann sieht man hier eigentlich nur noch am Ende nur noch Elektronen. Und Elektronen, die springen eigentlich die ganze Zeit hin und her. Und der einzige Grund, warum wir eigentlich so materiell sind, liegt daran, dass wir ganz viele Kohlenstoffatome auch in unserem Körper haben und deswegen sind wir fest. Sonst würden wir wahrscheinlich nicht fest sein. Da gibt es nur unterschiedliche Theorien. Und ja, deswegen müssen wir uns mit Energien beschäftigen. Jetzt wird einfach viel geforscht. Ja? Wir haben unterschiedliche Erdenergien, wir haben die Schumann-Frequenz und so weiter. Das heißt, eigentlich sind wir Energiewesen und jede Energie, die auf uns prallt, hat eine Wirkung auf uns. Ein gutes Beispiel ist, wenn wir denken, unser Gehirn, kennt jeder Arzt, denke ich, oder auch jeder Heilpraktiker oder jemand, der sich damit beschäftigt. Man kann ja ein EEG messen und man kann bestimmte Hirnfrequenzen messen. Und wenn man die hier am Kopf messen kann, dann heißt das noch lange nicht, dass man die nicht vielleicht in 10 Kilometern Weite auch noch messen könnte. Wenn wir einen richtigen Empfänger hätten, dann könnte man das dort auch noch messen, weil es ist Energie, das ist Physik. Und das bedeutet, wir haben Einflussfaktoren, die wir noch gar nicht kennen, Frequenzen, die wir noch gar nicht kennen, unterschiedliche Dinge, die definitiv die nächsten Jahrzehnte noch auf uns zukommen wird. Und damit sollte man sich Step by Step vielleicht auch mal befassen. Nicht nur immer mit den Hard Facts, ja, das alles, was man sehen kann und vielleicht auch erklären kann, sondern auch mit den Dingen, die wir visuell nicht wahrnehmen können, die wir nicht hören können, mit unseren Sinnen nicht fühlen können. Aber zu verstehen, rein physikalisch, wir sind eigentlich nur Energie und natürlich nehmen wir Energie auf.
Ja, super spannend. Also für mich ist es wahnsinnig beeindruckend, was ihr da macht. Ihr seid für mich Vordenker, Vorbilder. Geht eure Bewegung da weiter? Heute zu Gast gewesen, die Epigenom- und Epigenetik-Vordenker Manuel Burzler und Timo Janisch. Ich danke euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit und für das Teilen dieses ganzen gewaltigen Wissens.
Ja, vielen Dank, Christian, für die Einladung. Hat uns riesig gefreut und hat Spaß gemacht mit dir.
Vielen Dank. Ciao.
Dankeschön. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, auch für mich und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch auch ganz viel Spaß gemacht. Ihr konntet genauso viel mitnehmen und lernen wie ich. Wenn ihr da nochmal ein paar Fragen zu habt oder wenn wir da nochmal vielleicht eine weitere Folge für machen können, schreibt es mir. Anregungen, Gedanken, Fragen gerne immer wieder. Schaut auf die Webseite Healversity oder schaut hier in die Shownotes, da habe ich das alles nochmal verlinkt. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Bild von der Methode, dass ihr euch da vielleicht auch nochmal anschauen könntet, die eigentlich den Kreislauf nochmal sehr, sehr gut beschreibt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte eine gute Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das hilft wirklich. Bis bald, ihr und euer Christian Henrizi.